Herzlich willkommen zur Ausgabe von Kontrafunk aktuell vom 20. April 2026. Es begrüßt Sie Andreas Peter. Wir sprechen heute mit dem Schweizer Luftwaffenoffizier und SVP-Nationalrat Thomas Hurter über die gegenwärtige Situation im internationalen Luftverkehr angesichts der Turbulenzen durch den Irakkrieg. Wir lassen uns von Andreas Schöfbeck, ehemaliger Vorstand der Betriebskrankenkasse ProVita, die Sparvorschläge der Finanzkommission Gesundheit für das deutsche Gesundheitssystem einordnen. Wir erfragen bei Wirtschaftsenergieberater Björn Peters das Pro und Contra der Idee von Jens Spahn, Chef der Unionsbundestagsfraktion, deutsche Atomkraftwerke wieder ans Netz zu bringen. Und Markus Fahlefeld kommentiert die immer weiter ausufernde Freude des Staates, einer Minderheit teure Geschenke zu machen, die Lasten aber ungerecht zu verteilen. Sie hören Kontrafunk aktuell. Der Irankrieg hat zu einer de facto Blockade der Straße von Hormuz geführt und lässt die Ölpreise damit rauf und runter gehen und versetzt ganze Industriezweige damit unter Schock. Es wird darüber spekuliert, wie lange der internationale Flugverkehr noch aufrecht erhalten werden kann, weil angeblich die Versorgung mit Kerosin nur noch wenige Wochen gewährleistet sei. Deutschlands größte Airline hat sogar den Flugbetrieb einer Tochtergesellschaft eingestellt, allerdings weil ein Streik die ohnehin schon komplizierte Lage noch verschlimmerte. Es wird international laut darüber nachgedacht, den privaten Individualflugverkehr zu reduzieren, sodass die Frage aufkommt, steht die internationale Zivilluftfahrt vor einem Super-GAU. Das wollen wir erörtern mit Thomas Hurter. Er ist Hauptmann der Schweizer Luftwaffe, Kapitän bei der Fluggesellschaft Swiss und sitzt für die SVP im Nationalrat in Bern. Herzlich willkommen, Herr Hurter.
Dankeschön, guten Tag, Herr Peter.
Herr Hurter, wie sehen Sie das als ein Mann vom Fach? Ist der Kerosinmangel tatsächlich so dramatisch, wie wir das nachlesen und nachhören können?
Also ist grundsätzlich noch nicht dramatisch, weil es gibt ja gewisse Länder oder Regionen haben Pflichtlager, wie zum Beispiel die Schweiz. Aber trotzdem muss man ganz klar sehen, dass die Versorgung mit Erdöl respektive Kerosin von Europa vor allem aus den Golfstaaten kommt. Und wenn man sieht, dass das letzte Schiff, das eigentlich die Region verlassen hat vor dem Golfkrieg, jetzt mehr oder weniger in Europa angekommen ist, dann haben wir jetzt während etwa diesen 3 Wochen bereits keine Versorgung mehr. Und wenn dies länger anhalten würde, dann würde das natürlich eine Verknappung bedeuten. Und deshalb ist absolut richtig, dass die Airlines sich beginnen zu überlegen, wie sie mit dieser Situation umgehen möchten und können. Und das betrifft natürlich vor allem Europa, weil wir sehr stark abhängig sind vom Middle East.
Eines der Damoklesschwerter, wenn ich das mal so sagen darf, sind die Fragen der Preissteigerungen bei Flugtickets. Kann es sein, dass Fliegen wieder ein elitäres Vergnügen wird?
Nein, ich glaube, das darf es nicht werden, weil grundsätzlich Fliegen gehört zur Mobilität. Die Menschheit, die Bevölkerung, die möchte mobil sein. Wir sind eine vernetzte Region, Europa. Die verschiedenen Länder, auch die Industrien, die Wirtschaften, die Studierenden und so weiter. Aber natürlich auch Ferienreisen. Und ich glaube, grundsätzlich sollte man nicht die Mobilität einschränken, weil das möchte die Bevölkerung. Das ist ein Bedürfnis da. Aber selbstverständlich muss man all die Vor- und die Nachteile dieser Mobilität anschauen. Und gerade wenn man die Nachteile anschaut, dann gibt es sicher gewisse Dinge, die zu tun sind. Vor allem auch, wenn wir die Entwicklung des Luftverkehrs sehen. Vor allem dann auch, wenn zum Beispiel Indien oder China im ähnlichen Maße fliegen wird, wie das eben Europa macht oder die USA. Und ich glaube, es ist nicht korrekt, wenn wir aus Europa sagen würden, okay, ihr Chinesen oder ihr Inder, ihr dürft nicht reisen. Wir haben das gemacht.
Könnte man nicht grundsätzlich der Situation auch etwas Positives abgewinnen, also dass man sagt, der internationale Markt könnte jetzt endlich bereinigt werden?
Diese Dinge sind nicht gut, um irgendeinen Markt zu bereinigen, sondern der Luftverkehr ist ein internationaler Verkehr und wenn man beginnt, regional irgendwelche Effekte zu nutzen, um die Situation zu bereinigen, dann gibt es meistens nur Umwegverkehr, sogar Zusatzverkehr, und ich glaube, das ist nicht im Sinne der Sache. Deshalb sollten Regeln und Organisationen für den Luftverkehr immer möglichst international angegangen werden und nicht regional.
Ich habe eingangs schon erwähnt, dass die größte deutsche Fluggesellschaft die Reißleine gezogen hat für eine Tochtergesellschaft. Und zwar mit der Begründung, dass eine Tarifauseinandersetzung, ein Streik, die ohnehin schon komplizierte Lage nach Ansicht der Geschäftsleitung noch verschärft hat. Was glauben Sie, welche Auswirkungen haben Streiks und Auseinandersetzungen um Tarifverträge in der derzeitigen Situation? Kann man das als unverantwortlich bezeichnen gegenüber den Gewerkschaften?
Grundsätzlich denke ich immer, die Streikkultur, das ist jetzt vor allem auch etwas, was ich aus der Schweiz heraus kenne oder eben nicht kenne, das kennen wir eigentlich nicht, oder? Und wir versuchen eigentlich immer eine partnerschaftliche Lösung. Und gerade in einer Situation wie dieser, wo die Weltlage sich so dramatisch ändert, wo eben die Versorgung auch der Luftfahrt jetzt wirklich auch ein Thema wird, die ganzen Regionen mit den Kriegen, die Umwegflüge, es wird alles etwas anspruchsvoller und so weiter. Und in dieser Situation zu streiken, das überlasse ich dann lieber denjenigen, die da mit dabei sind. Ich denke, das ist wahrscheinlich kein so gutes Zeichen, auch gegenüber den Passagieren nicht. Aber wie gesagt, ich kann die persönliche Situation zu wenig beurteilen, aber wir aus der Schweiz kennen diese Streikkultur weniger und ich denke, das ist auch im Sinne der Sache.
Können Sie sich vorstellen, dass Staaten in der jetzigen Situation eingreifen werden, also den Gesellschaften unter die Arme greifen werden?
Das könnte durchaus sein, aber auch das ist eigentlich keine gute Sache, oder? Weil grundsätzlich, das ist etwas, was ich vorhin so ein bisschen angetönt habe, oder? Wenn man beginnt, in gewissen Regionen die Spielregeln zu verändern, sei das staatliche Spielregeln oder gesetzliche Spielregeln oder Auflagen, da muss man immer wissen, dass die Luftfahrt international ist. Also es gibt dann immer Gewinner und Verlierer. Und ich glaube, wir müssen ganz klar sehen, jetzt vor allem auch mit der europäischen Brille müssen wir sehen, dass unsere Konkurrenten in der Luftfahrt, das ist der Middle East, das ist die Türkei, das sind allenfalls in Zukunft die Chinesen und so weiter. Und wenn wir hier beginnen, regional gewisse Parameter zu verändern, dann schaden wir eigentlich nur unserer eigenen Wirtschaft und das ist nicht im Sinne der Sache. Deshalb sollten wir eigentlich immer versuchen, Lösungen möglichst breit zu finden, auch im Bereich Klima. Und wenn da eben Staaten beginnen, natürlich ihre Airlines zu unterstützen, dann ist das eine Wettbewerbsverzerrung und schlussendlich sicher nicht im Sinne der Sache.
Können Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, sage ich mal, wie die Debatte gerade im Nationalrat geführt wird? Ist da eine Besorgnis zu bemerken im Parlament oder nimmt man das im Moment noch eher gelassen und wartet ab?
Nun, also was wir sagen müssen, wir haben ja im Parlament, wir hatten eine Beratung des CO2-Gesetzes vor 2 Jahren und wir werden im Laufe dieser Zeit, jetzt beginnen wir wieder mit der neuen Beratung des CO2-Gesetzes, wo man ja eben auch die Luftfahrt CO2-neutral machen möchte. Also die Schweiz hat sich zum Beispiel bekannt dazu, bis 2050 das zu erreichen. Und das bedeutet natürlich, dass man synthetische Treibstoffe benötigt, dass man vor allem technologische Neuerungen braucht und so weiter. Also diese Dinge sind wir jetzt am Diskutieren, oder? Und im Zusammenhang jetzt natürlich mit dieser Situation, wenn man jetzt beginnt, bei diesen Gesetzesberatungen zum Beispiel Flugticketabgaben einzuführen oder all diese Dinge, dann machen sie eigentlich in dieser Situation, wo wir aktuell haben, mit dieser Versorgung auf der einen Seite, weil das wird teurer werden mit dem Treibstoff, aber auf der anderen Seite auch diese Kriege und diese politischen Situationen, dann schaffen sie einfach Wettbewerbsnachteile. Und diese Diskussion findet jetzt auch bei uns statt und wir müssen jetzt eigentlich im Parlament, wirklich auch dem Parlament aufzeigen, dass in dieser Situation jetzt nicht darum geht, neue Hürden aufzubauen, sondern zu helfen, dass wir die Ziele erreichen können, die wir wollen, eben zum Beispiel CO2-neutral zu werden.
Haben Sie den Eindruck, dass im Parlament, dass Ihre Kollegen auch aus den anderen Parteien derzeit ernsthaft darüber diskutieren oder nachdenken, dass die Schweiz weniger abhängig ist von Treibstofflieferungen aus nicht-europäischen Gebieten?
Das ist natürlich eine grundsätzliche Diskussion, oder? Ich glaube, auf der einen Seite die Kriege der Vergangenheit, also Iran und natürlich auch Ukraine. Und auf der anderen Seite, diese Treibstoffgeschichte haben eigentlich zwei Dinge der Bevölkerung aufgezeigt. Und zwar hat das der Schweiz aufgezeigt, dass wir in verschiedenen Bereichen unsere eigene Industrie vergessen haben oder aufgegeben haben. Also zum Beispiel eben im Sicherheitsbereich. Aber auch die ganze Diskussion um Pflichtlager ist jetzt neu entfacht. Und ich glaube auch jetzt mit der ganzen Treibstoffgeschichte wird auch das neu entfacht werden. Selbstverständlich kommen jetzt da natürlich auch die Diskussionen, wie gibt es alternative Energien. Aber ich glaube schon, diese aktuellen Situationen, die wir auf dieser Welt haben, seit etwa 3 bis 4 Jahren, führen dazu, dass die Bevölkerung und die Politik sich immer mehr bewusst wird, dass man auch selber etwas tun muss und selber etwas haben muss und seine Abhängigkeit möglichst reduzieren muss, respektive möglichst die Abhängigkeiten verteilen sollte.
Muss sich das Militär eigentlich Sorgen machen wegen einer Unterversorgung oder wird da als allerletztes gespart?
Also leider ist es so, dass über die vergangenen 15 Jahre eigentlich das Militär praktisch, zumindest in der Schweiz, nie ausgebaut worden ist, praktisch gleich geblieben ist. Es ist das einzige Departement. Und wir jetzt natürlich sträflich mit der Situation und den Kriegen so dastehen, dass natürlich aktuell diese Dinge, die wir bestellt haben, die kommen teilweise verzögert oder gar nicht. Und uns fehlt eigentlich insofern Waffen, Munition. Wir haben auch die eigene Industrie vernachlässigt und das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren einfach gemeint haben, der allgemeine Frieden sei ausgebrochen und wir wurden leider des anderen belehrt. Und ich glaube, hier haben wir jetzt, vor allem die Schweiz hat hier einen Nachholbedarf, politisch immer noch schwierig durchzusetzen, weil es geht uns ja allen noch sehr gut.
Sie hatten es kurz angesprochen mit den alternativen Treibstoffen. Kann die derzeitige Situation die Suche nach alternativen Antriebsmitteln für die Luftfahrt forcieren oder müssen wir das jetzt aussitzen, bis die Lage sich wieder beruhigt hat?
Nein, ich glaube, das kann es sicher forcieren, oder? Also was man aktuell verstehen muss, ist so, das Klima weniger zu belasten, kann man in der Luftfahrt vor allem eigentlich nur erreichen mit neuen Flugzeugen, neuen Triebwerken. Also jede Generation Flugzeuge, Triebwerke reduziert den Treibstoffverbrauch um etwa ein Viertel, oder? Also das ist der primäre Hebel. Jetzt hat Europa und wir ja in der Schweiz auch, haben ja diese Beimischquote beschlossen, damit man diese alternativen Treibstoffe beimischt. Also das ist Treibstoff, der mit alternativer Energie produziert wird und das ist sogenannt CO2-neutral. Aber dieser Treibstoff ist auf der einen Seite in der Menge nicht vorhanden und im Preis noch nicht, oder? Also wir sprechen hier von einem Preis, der etwa 4 bis 7 Mal höher ist als der aktuelle Fuelpreis. Und das bedeutet natürlich, dass hier noch einiges investiert werden muss. Und deshalb ist es jetzt auch wichtig, dass man den Airlines jetzt nicht zusätzliche Auflagen macht, sondern sie ihre Aufgaben machen lässt. Das heißt, dass sie eben investieren können in diese alternative Treibstoffe, in die Produktion, dass vor allem dieser Treibstoff dann auch billiger wird und man in Zukunft die Ziele erreichen kann.
Der Iran-Krieg hat die internationale Luftfahrt in eine Krise geführt, unter anderem, weil ein fundamentaler Mangel an Kerosin befürchtet wird, der den Luftverkehr, zumindest den zivilen, regelrecht einbrechen lassen könnte. Wir sprachen darüber mit Thomas Hurter, Hauptmann der Schweizer Luftwaffe, Kapitän bei der Fluggesellschaft Swiss und für die SVP im Nationalrat in Bern sitzend. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Hurter.
Vielen Dank, Herr Peter. Danke.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Im Jahr 2000 gab Deutschland 213,9 Milliarden Euro für sein Gesundheitssystem aus. Zu dem Zeitpunkt gab es noch 420 gesetzliche Krankenkassen. 1990, zum Vergleich im Jahr der Deutschen Einheit, waren es noch mehr als 1100. 2024 schließlich hatten sich die Ausgaben schon mehr als verdoppelt und lagen bei rund 538 Milliarden Euro, obwohl es nur noch 95 gesetzliche Krankenkassen gab. Die Bundesregierung setzte im September vergangenen Jahres eine Finanzkommission Gesundheit ein, um endlich diese Kostenexplosion in den Griff zu bekommen. Die Kommission sollte Vorschläge erarbeiten, wie die Kostenexplosion mindestens gestoppt werden könnte. Der erste Bericht liegt nun vor, hat heftige Kritik ausgelöst. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Andreas Schöfbeck, ehemaliger Vorstand der BKK Provita, einer Betriebskrankenkasse mit Sitz in München. Herzlich willkommen, Herr Schöfbeck.
Ja, danke schön, Herr Peter. Ich grüße Sie.
Herr Schöfbeck, ganz kurz eine Ja- oder Nein-Frage. War die Einsetzung der Finanzkommission Gesundheit ein kluger Schritt, ja oder nein?
Ja, es muss sich ja was tun. Die Situation in der GKV, die ist ja desolat momentan und da muss man was verändern, ja. Wobei ich gleich vorweg sagen will, wir haben kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Da können wir sicher in der Analyse dazukommen. Da ist vieles auch politisch initiiert worden durch unsinnige Gesetzgebung in der zurückliegenden Dekade.
Haben Sie etwas sofort parat? Irgendeinen Begriff, irgendeinen Umstand, irgendein Thema, wo Sie sagen, das musste endlich angepackt werden?
Ja, zum Beispiel früher war immer schon der Grundsatz bei Honorarsteigerungen für alle Leistungserbringer, ob das Krankenhäuser, Ärzte, Heil- und Hilfsmittel, irgendwas war, war der Grundsatz der sogenannten Beitragssatzstabilität und die wurde gekoppelt über einen Faktor, dass man gesagt hat, so wie die Löhne der Versicherten, die Grundlöhne steigen, nicht mehr dürfen die Ausgaben steigen. Und das war ein Korrektiv, dass man immer gesagt hat, okay, dann haben alle Leistungserbringer auch Ausgaben oder Einnahmensteigerung für die Leistungserbringer. Aber man hat die Sicherheit gehabt, dass es nicht überproportional steigt. Das ist meine in die Zeit von Jens Spahn gefallen. Das hat er ohne Not aufgehoben. Hat natürlich Ärzten und anderen Leistungserbringern sehr gut gefallen. Und alle Fachleute haben vorher schon gewusst, wenn man die Möglichkeit gibt, dass es nicht mehr begrenzt ist, dann wird auch Menge von Ärzten gemacht. Das heißt, da werden Untersuchungen gemacht, die vielleicht nicht notwendig sind. Und drum ist seitdem ein überproportionaler Ausgabenanstieg. Und das will man jetzt wieder korrigieren. Jetzt will man genau wieder zum alten Grundsatz zurückkommen, wo ich sage, ja, unbedingt muss man machen.
Die Krankenkassen haben schon lange bemängelt, dass die Kosten für Bürgergeldempfänger nicht angemessen erstattet würden. Und sie haben gefordert, dass das von der Gemeinschaft der Steuerzahler aufgebracht werden sollte, also aus dem Bundeshaushalt. Das meint jetzt auch die Finanzkommission. Finden Sie das gut?
Das ist absolut richtig und da will ich dann unseren Finanzminister, den Lars Klingbeil, kritisieren. Der hat hier von der Milchmädchenrechnung gesprochen, da tut er vielleicht dem Milchmädchen nicht recht. Weil wenn man das nämlich von den Beitragszahlern erstatten lässt und alle Bürgergeldbezieher in diesem System hat, dann wird das eigentlich nur von Menschen, von Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt, die in der Regel niedrigere oder mittlere Einkommen haben. Und das sind alle Beamten, alle Freiwilligversicherten, die privat versichert sind oder selbstständig, die privat versichert sind. Die sind bei dieser Verteilung nicht dabei. Es wird nur von Versicherten und Arbeitgebern über die Beiträge geschultert. Aber es ist für mich was Gesellschaftspolitisches und darum ist es absolut wichtig. Aber die wollen es nicht machen, was ich jetzt gehört habe. Und das befremdet mich sehr.
Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte? Vielleicht, dass man Angst hat, grundsätzliche Debatte darüber aufzumachen, wer überhaupt Bürgergeld bezieht im Land?
Ich glaube gar nicht so sehr. Ich glaube, dass einfach die finanztechnischen Gründe sind, dass der Finanzminister nicht weiß, wo er die 13 Milliarden hernehmen soll. Dann belässt er es lieber in diesem Zustand. Ich würde es gar nicht unbedingt auf das Thema der Zuwanderung schieben, die ja in dem Thema mit drinsteckt, sondern ist wirklich finanziell ein Riesenbrocken. Und da wird ohnehin mit vielen Kunstgriffen eingegriffen in den Haushalt. Wir haben auch Sondervermögen, weiß ja mittlerweile in Deutschland jeder. Und ich glaube eher, dass das der Hintergrund ist. Weil man könnte ja die Diskussion ganz schnell wegkommen, wenn es umgekehrt sehen will, wenn er sagt, wir erstatten das aus Steuermitteln, dann hätte er überhaupt keine Diskussion. Man hält ja die Diskussion eher am Leben, wenn man das nicht macht.
Sehr viel Kritik hat ja auch der Vorschlag auf sich gezogen, die beitragsfreie Mitversicherung für Ehegatten abzuschaffen. Der Aufschrei hat Sie sicherlich nicht überrascht.
Der überrascht mich nicht. Mich wundert es, dass die Kassen noch relativ ruhig sind und zurückhaltend sind. Da stecken ja für mich drei Themen drin. Zum einen ist eine Abgrenzung zur privaten Krankenversicherung. Es wird ein Grund wegfallen, wo man bisher gesagt hat, da gehe ich noch nicht zur privaten Krankenversicherung. dann sehe ich das Familienbild in Deutschland, das Traditionelle wird hier in Frage gestellt. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass man auch im Steuerbereich das Ehegattensplitting aufheben will, dann werden ja die Grundlagen der Familien, wie sie in Deutschland über Jahrzehnte das Familienbild war, das wird dadurch für mich in Frage gestellt und gar nicht mehr so haltbar und für Familien durchführbar. Und ein Aspekt, den alle diese Finanzfachleute, die über sowas beraten, glaube ich, nicht im Fokus haben, also in der frühen Kindheit, da gibt es den Begriff der frühkindlichen Bindungsforschung. Da werden für jedes Kind die Weichen fürs ganze Leben gestellt. Ein Kind, das gut gebunden ist, in der Regel an Mutter und Vater oder andere sehr nahe stehende Angehörige, das wird im Leben weniger krank und das besteht im Leben besser. Das ist wissenschaftlich längst in diesem Bereich bekannt. Und wenn wir jetzt umgekehrt aber die Zeit, die Eltern mit Kindern verbringen können, dadurch reduzieren, weil ein gewisser Zwang entsteht, und es wird unverblümt ausgesprochen, dass ein Zwang entstehen soll, dass beide Ehepartner arbeiten, dann macht das zum Schaden der nachwachsenden Generation. Und das finde ich entsetzlich. Und die Kinder, die haben da keinen Schutz dabei.
Es ist ja in der Debatte mehr oder weniger schon auch angezeigt worden, dass möglicherweise das letzte Wort das Bundesverfassungsgericht darüber sprechen wird. Sehen Sie das auch so?
Ja, schon, weil es gibt ja, meine ich, im Grundgesetz auch den Begriff eines Vertrauensschutzes in die Lebensbedingungen. Da wären jetzt ein Verfassungsrechtler natürlich noch besser gefragt. Aber ich sehe das auch, dass da verfassungsrechtlich das höchst fragwürdig ist, ja.
Sie hatten im Vorgespräch erwähnt, dass möglicherweise auch Probleme auftreten können mit den Sozialversicherungsabkommen, die die Bundesrepublik mit inzwischen 21 Nicht-EU-Staaten abgeschlossen hat, von Albanien und Australien bis Uruguay und USA. Wie meinen Sie das?
Ja, es sind vor allem die Sozialversicherungsabkommen mit Türkei und früheres Jugoslawien. Da gibt es Regelungen, dass in diesen Ländern, um es konkret ein Beispiel zu nennen, ein Türke in Deutschland arbeitet, dann hat er über ein internationales Abkommen mit der Türkei einen Anspruch, dass seine Angehörigen, die in der Türkei leben, und das sind dann nicht nur die Kinder, sondern auch Ehegatten und Eltern, dass die dann einen Anspruch haben auf Versicherung und kostenfrei. Und das will man belassen. Das haben wir ganz lapidar, das ist eine andere Rechtsgrundlage, da will man nicht drangehen. Und für die Deutschen würde dann die kostenlose Familienversicherung wegfallen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das unter Gerechtigkeitsaspekten jemandem vermitteln kann, dass man der Deutsche zahlt und im Ausland wird man diese Leistung erstatten und sogar über den Familienbegriff hinaus, wie man in Deutschland haben, dass selbst die Eltern dann mit dabei sind und begünstigt sind. Und das ist auch noch in den Staaten des früheren Jugoslawien, Kroatien und Slowenien nicht mehr, aber die anderen Staaten auch noch. Also für mich nicht vermittelbar, wie man das den Menschen näher bringen will, dass das gerecht und gut ist.
Würde diese beitragsfreie Mitversicherung für Ehegatten auch für Beamte gelten?
Nein, da sprechen Sie genau das an. Ich sehe nämlich hier das Problem, die Analogien. Alle Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung haben Nachteile. Und ich sage mir, wenn man jetzt das gerecht gestalten wollte, dann müsste man den Beamten den Beihilfeanspruch nehmen. Aber da habe ich nirgends gehört, dass hier Ähnliches angedacht ist. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass die Staatsverwaltung immer mehr wuchert, ist dieser Aspekt total fragwürdig. Weil ich müsste sofort auch einen Paragraphen aufnehmen, dass der Beihilfeanspruch für Beamte, für Ehegatten dann eben auch wegfällt unter den gleichen Bedingungen.
Ein weiterer Kommissionsvorschlag ist die Absenkung der Krankengeldzahlbeträge. Ist das überhaupt ethisch zu verantworten? Ich meine, wir alle haben wahrscheinlich irgendwann schon mal Krankengeld bezogen und haben gemerkt, dass das ziemlich gering ist im Vergleich zum letzten Nettogehalt.
Ja genau, das Krankengeld ist ja geringer wie das letzte Netto. Das heißt entweder 90% vom Netto und darf nicht mehr sein wie 70% vom Brutto. Und das will man nochmal um 5% absenken. Und Menschen, die schon mal im Krankengeldbezug waren, die wissen, dass man mit dem weniger Einkommen sehr schwer schon zurechtkommt. Und ich kann es nicht verstehen. Und da will ich auch historisch werden. Also Krankengeld war die Grundlage, als die Krankenversicherung von Bismarck eingeführt wurde, da war das die Grundlage, weil da ist darum gegangen, Existenzsicherung. Da haben die Menschen quasi von der Hand in den Mund gelebt. Wenn man krank war, hat man nichts mehr gehabt und das war die Grundlage. Und da würde man ein Element, das absolut wesentlich ist für die Existenzsicherung, das würde man reduzieren. Und ich glaube, dass ein Faktor ist, zum einen einfach nur Finanzökonomie, finde ich schlimm. Und das Zweite ist immer dieser Generalverdacht, dass es ganz, ganz viele gibt, die immer noch krank machen. Und das finde ich unselig, weil selbst wenn 1 oder 3% das System ausnutzen, dann kann man nicht die anderen 97 oder 99% deswegen bestrafen. Also finde ich ein Unding und ja, würde ich mich klar dagegen aussprechen.
Im Vorschlagskatalog steht auch der Passus, wie heißt das, Streichung der Prüfquoten bei Krankenhausrechnungsprüfung. Da müssen Sie uns mal aushelfen, was wir uns darunter vorzustellen haben.
Das war auch wieder so ein spanisches Gesetz. Die Krankenhäuser, die stellen an den Krankenkassen Rechnungen, wenn Versicherte dort zur Behandlung waren. Und nachdem die Krankenhäuser vor 10 Jahren immer schon über Finanznöte gesprochen haben, die wahrscheinlich auch in weiten Bereichen vorhanden waren, das will ich gar nicht abstreiten, hat die Politik einfach gesagt, ja, dann dürfen die Krankenkassen nicht mehr alle Rechnungen prüfen, obwohl man über die Rechnungsprüfung jeden Jahr Milliardenwerte hat streichen müssen. Das will man jetzt wieder einführen, dass die Kassen alle Rechnungen prüfen dürfen. Das wäre, wenn Sie es vergleichen wollen, ein Handwerker schreibt eine Rechnung und jede Rechnung wird bezahlt, ohne dass man schaut, ob die Inhalte, ob er die auch durchgeführt hat. Das ist momentan der Ist-Zustand, dass nur ein geringer Teil der Rechnungen tatsächlich geprüft wird. Und das will man wieder einführen. Und was man auch noch revidieren will, dass man vor ein paar Jahren rausgenommen hat, die Kosten für die Pflegekräfte, sprich Krankenschwestern, Krankenpfleger, die werden jetzt 1:1 erstattet den Krankenhäusern. Und auch wenn Tariflöhne erhöht werden, müssen die Kassen es 1:1 weiter bezahlen. Und da haben wir festgestellt, dass das Pflegebudget, also dieser Anteil Honorar, der nur für die Pflege gerechnet wird, von 2020 bis 2024 in der Summe um über 50% gestiegen ist, bis 2025 sogar 66%. Das heißt, dass 10-11% jährliche Honorarsteigerungen bei den Krankenhäusern nur für die Pflege waren. Das hat nämlich auch dazu geführt, weil die Krankenhäuser alle Pflegekräfte bezahlt kriegen, haben die zum Teil Pflegepersonal wieder eingesetzt, um Essen zu bringen und solche Dinge, die vorher Hilfskräfte gemacht haben. Aber wenn man es natürlich 100% erstattet kriegt, dann geht man diesen bequemen Weg und das will man wieder zurückführen.
Gutes Stichwort Sparsamkeit. Ich hatte es ja eingangs des Gesprächs mal vorgerechnet, wie viele Krankenkassen es ursprünglich mal gab und wie viele jetzt noch. Mhm. Und erneut soll aber auch trotzdem die Anzahl der Krankenkassen reduziert werden. Folgt das einer inneren Logik? Ist das überhaupt ein zielführender Vorschlag?
Er wird nicht viel bringen. Ich habe jetzt heute Information gehört, dass das nicht im Referentenentwurf drinsteht, dass man die Anzahl vielleicht doch nicht reduzieren will. Aber selbst wenn man es vorhat, also Sie haben es erwähnt, es hat so viele Kassen gegeben, es hat sogar irgendwann mal um die 2000 Kassen gegeben, also knapp 2000 Fusionen im Laufe der Zeit. Und die Verwaltungskosten sind bei Fusionen in der Regel nicht gesunken. Es hat mir eine Studie gegeben, so in den 90er Jahren, dass die Verwaltungskosten bei Fusionen tendenziell sogar gestiegen sind. Und Österreich zum Beispiel hat vor ein paar Jahren eine Einheitsversicherung eingeführt, auch mit dem Argument, es gibt viel zu viele Kassen. Da sind die Verwaltungskosten bei der Einheitskasse dann sogar gestiegen im Vergleich zu den vorher vorhandenen Gebietskrankenkassen. Also die Verwaltungskosten sind auch insgesamt ein Betrag unter 5% der gesamten Ausgaben. Da kann man, selbst wenn man sparsam ist, nur gewisse Volumina einsparen. Und ich sage nicht, die Kassen sollen nicht sparen, die sollen natürlich sparen da. Aber das ist auch ein großer Druck, bisher schon dadurch den Wettbewerb. Wenn es weniger Kassen gibt, wird eher der Wettbewerbsdruck auf die Verwaltungskosten geringer. Und was viele auch nicht wissen, die Krankenkassen kooperieren in vielen Bereichen, um Verwaltungskosten zu reduzieren. Es gibt zum Beispiel im Bereich der Krankenkassen, obwohl es über 95 Kassen gibt, gibt es nur 3 Softwaren, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 3 verschiedene, weil sich viele verschiedene Kassen auch über die Kassenarten, ob Ersatzkrankenkassen und AOK oder Betriebskrankenkassen und Ersatzkassen, die dann gemeinsam Software programmieren und gemeinsam Rechner betreiben. Also wer da immer glaubt, da können wir das alles absolut abschaffen, da ist schon vieles geschehen, wo die Allgemeinheit gar nicht alles so mitverfolgen kann. Drum ist da kein großes Einsparpotenzial. Aber wie gesagt, Kassen sollen auch sparen bei Verwaltung.
Die Bundesregierung hat also im September vergangenen Jahres eine Finanzkommission Gesundheit eingesetzt, deren Vorschläge jetzt vorliegen. Der erste Kommissionsbericht hat für viel Kritik gesorgt, auch für Verwirrung. Und wir haben versucht, das ein bisschen aufzulösen mit Andreas Schöfbeck, ehemaliger Vorstand der BKK Pro Vita, einer Betriebskrankenkasse mit Sitz in München. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schöfbeck.
Ich danke Ihnen auch, Herr Peter.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Am 30. Juni 2011 beschloss der Deutsche Bundestag den Neustart für die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Stoffe. Dieses Datum gilt seither als Beginn des Atomausstiegs in Deutschland. Am 15. April 2023 wurden die letzten drei deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet, Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2. Und nun, beinahe taggenau nach dem Ende der drei letzten deutschen Atommeiler, fordert der Vorsitzende der Bundestagsfraktion von CDU und CSU, Jens Spahn, den Neubeginn wenigstens einer Debatte über den Wiedereinstieg Deutschlands in die Atomstromproduktion. Das sei vergleichsweise einfach, schnell und kostengünstig zu bewerkstelligen, so Spahn, und erwartungsgemäß sorgt das natürlich für leidenschaftliche Debatten. Wir wollen das Für und Wider besprechen mit Björn Peters, der als Berater in der Energiewirtschaft arbeitet. Herzlich willkommen, Herr Peters.
Danke für die Einladung.
Herr Peters, der Atomausstieg Deutschlands begann mit dem Neustart einer Endlagersuche. Sollte Deutschland diesen Weg nicht wenigstens zu Ende gehen, bevor noch mehr hochradioaktiver Abfall zum bereits bestehenden dazukommt?
Das ist eine komplizierte Story. Die Grünen haben es tatsächlich geschafft, in der ersten rot-grünen Koalition das Standardsuchgesetz so zu formulieren, dass eine Endlagersuche systematisch verhindert wird. Und so haben sie dreimal gleich in Paragraph 1 im Zweck des Gesetzes reingeschrieben, dass das Gesetz dazu da sei, das bestmögliche Endlage für 1 Million Jahre zu finden. Ich weiß nicht, ob Sie verheiratet sind, aber wenn Sie die bestmögliche Ehefrau suchen, dann werden Sie garantiert Ihr Leben lang ledig bleiben. Also das ist eine sehr gute Strategie, um das Finden eines Endlagers zu verhindern. Man kann das auch mal an den Zahlen festmachen. Die Finnen haben ein Endlager gebaut, das wird zurzeit in Betrieb genommen und das wird bis zum Abschluss, also wenn dann der Müll komplett drin ist und es für alle Zeiten verschlossen wird, wird es knapp 4 Milliarden Euro kosten. Die deutsche Nuklearindustrie hat in ihrer Betriebszeit 24 Milliarden zurückgelegt für diesen Zweck und der Endlagersuchprozess ist so gestaltet, dass er ungefähr 1 Milliarde Euro im Jahr kostet. Und das kann man hoffen, dass es aus den Zinsen bezahlt wird. Aber wenn nicht, soll es einfach mit allen Möglichkeiten, die der Staat bietet, möglichst teuer und ineffizient bewerkstelligt werden. Und es ist eben auch kein Zufall, dass sich in der Führungsetage, zum Beispiel vom BASE, dem Bundesamt für die Sicherheit in der Entsorgung, lauter grüne Parteigänger finden. Und es gab ja neulich einen offenen Brief der Angestellten dort, also der Fachebene, die sich bitterlichst beklagt haben darüber, dass diese Leitungsebene alles Mögliche tut, aber nicht am effizienten Arbeiten interessiert sind. Das ist das große Problem in Deutschland. Wir haben ein Standortfindungsverhinderungsgesetz, aber kein Standortsuchgesetz wirklich. Die Grünen haben das sogar politisch verbrämt, haben gesagt, wir wollen das Atomklo verstopfen in ihrer unglaublichen prosaischen Art. Und darum geht es denen. Sie wollen, dass kein Endlager gefunden wird, dass Atommüll als vermeintliches Problem irgendwo immer bestehen bleibt. Aber natürlich lässt sich das in zivilisierteren Ländern sehr gut lösen. Finnland nimmt es gerade in Betrieb. Die Schweden sind jetzt nicht mehr ganz so weit davon entfernt, auch die Schweizer nicht. Und das ist alles zu relativ bescheidenen Kosten realisierbar, wenn man will. Aber die Politik kann natürlich auch wollen, dass es teurer wird. Und genau diese Politik, die muss beendet werden.
Welche Vorteile hätte überhaupt eine Renaissance der deutschen Atomstromindustrie?
Die deutsche Wirtschaft schrumpft seit 2019. Zumindest der private Sektor, und dann wird es noch ein bisschen ausgeglichen durch ein Aufblähen des staatlichen Sektors, aber das kann natürlich nicht nachhaltig sein. Und eine ganz wesentliche Ursache dafür ist schlicht und ergreifend zu teure Energie. Und ich habe das auch mal in einem Fachartikel vor 4 Jahren gezeigt, 2022 zum Hochpunkt der Krise. Der Unterschied zwischen 6 Kernkraftwerken haben oder nicht haben, damals ging es um 6 Stück, heute sogar eher um 9, waren also ungefähr ein Drittel im Börsenstrompreis. Also Kernenergie, wenn sie mal etabliert ist, macht das Energiesystem sehr viel günstiger. Und wir brauchen eine Bleibeperspektive für die Industrie, weil die wandert ab, wenn sie keinen Energie für maximal 6 bis 8 Cent pro Kilowattstunde haben kann. Das sind ganze Wertschöpfungsketten vor dem Zusammenbruch. Wenn die existierenden Lieferverträge in ein paar Jahren auslaufen und die dann für 10, 12, 15 Cent sich versorgen müssen, dann können sie am nächsten Tag zum Insolvenzrichter gehen. Und mit der Grundstoffindustrie verlieren wir auch ganze weitere industrielle Wertschöpfungsketten. Also dann kann man eigentlich nur noch eine Totenfeier machen für die deutsche Wirtschaft.
Jens Spahn bezieht sich auf Berechnungen der US-amerikanischen Radiant Energy Group. Die soll demnächst einen Bericht vorlegen, in dem sie dann vorrechnet, dass die deutschen Kraftwerke Brockdorf, Emsland, Grunde, Neckar-Westheim 2 und Isar 2 sich in einem Zeitrahmen von bis zu 5 Jahren und zu Kosten von rund 9 Milliarden Euro reaktivieren ließen. Was halten Sie davon?
Also der Bericht liegt mir auch vor. Er ist entstanden in enger Zusammenarbeit auch mit Kraftwerksmitarbeitern. Das ist sehr plausibel, einfach deswegen, weil die Ingenieure, die vor Ort jeden Tag dort sind, die können natürlich irgendwie eine Rohrleitung zerschneiden, aber sie haben auch schon x-mal in ihrem Leben so eine Rohrleitung rausgenommen, repariert, wieder eingesetzt und neue Teile ersetzt. Die Schweißtechnik ist bekannt. Also das ist alles durchaus im Bereich des Möglichen. Die Kostenschätzung kann ich nicht im Einzelnen überblicken, aber selbst wenn es 3 Milliarden Euro pro Kraftwerk wäre, also jetzt, das ist ja deutlich mehr als die 9 Milliarden für 6 von diesen Kraftwerken, dann wäre immer noch das Endprodukt des Stroms ungefähr bei 6 bis 7 Cent pro Kilowattstunde und damit hochgradig wettbewerbsfähig gegenüber allen anderen Energieformen, die wir derzeit haben.
Ich habe gelesen, dass die ehemaligen Betreiber der Atomkraftwerke in Deutschland alles andere als gejubelt haben sollen, nachdem Jens Spahn seinen Vorschlag publik machte. Müsste Deutschland sich im Zweifel neue Kraftwerksbetreiber suchen oder sollte vielleicht der Staat das gleich selbst übernehmen?
Ich glaube, dass es nicht nötig ist. Wir haben in Deutschland eine sehr starke Tradition, die eigentlich von sogar Franz Josef Strauß schon vor 70 Jahren konzipiert worden ist, nämlich dass der Staat dafür sorgt, dass gute Kraftwerkstechnologien entwickelt werden, aber eben mit Inbetriebnahme des ersten Kraftwerks 1979 von dieser großen Serie, also wo man da nicht mehr Forschungsreaktor drüber geschrieben hat, sondern wirklich Leistungsreaktor, ist das komplett in freier Hand, in privater Hand und die Kraftwerke müssen sich am Strommarkt selber refinanzieren. Und das hat auch fantastisch funktioniert. Also selbst in den 90er Jahren, als das Strompreisniveau insgesamt sehr niedrig war, haben die Kraftwerke rund 1 Million D-Mark pro Tag verdient. Also so ganz schlecht kann diese Strategie nicht sein. Und ich denke auch, das ist auch die Zukunft, wenn man die Kernenergie wieder legalisiert, im Moment ist sie ja verboten, dann werden sich auch für diesen sehr guten Business Case, wie man in der Finanzmathematik sagt, auch Investoren finden.
Die Atomkraftwerksbetreiber geben aber auch immer wieder zu bedenken, dass neben den bürokratischen und finanziellen Fragen ein Aspekt gerne vergessen oder weniger gut betrachtet wird, nämlich dass die hochspezialisierten Fachkräfte fehlen, die abgewandert sind oder in Rente gegangen sind seit dem offiziellen Atomausstieg. Ist das ein beachtenswertes Argument? Kann man das irgendwie schnell lösen?
Mittelmäßig schnell. Die meisten Mitarbeiter der Kernkraftwerke sind ja noch da. Die arbeiten jetzt halt nur statt am Betrieb, arbeiten sie am Rückbau. Aber die haben natürlich noch die Fähigkeiten, auch ein Kernkraftwerk zu betreiben oder auch wieder aufzubauen. Zweitens ist es tatsächlich so, dass jetzt wie überall in der Gesellschaft bestimmte Generationen jetzt auch einfach in Rente gehen. Ich habe aber selber auch mit einigen älteren Kraftwerksmitarbeitern gesprochen, die gesagt haben, ich gehe jetzt in Frührente, ich mache das nicht mit. Dann mein Kraftwerk hier zurückzubauen und zu zerstören, das ist Vandalismus, das will ich nicht. Also da gehe ich dann lieber vorher in Frührente und spiele Golf. Nur diese Leute sind natürlich auch dann wieder ansprechbar, wenn man ihnen sagt, also lieber Schorsch, wir haben verstanden, du wolltest den Rückbau nicht machen, aber wenn du es wieder betreiben könntest, wieder aufbauen könntest, würdest du dann zurückkommen. Und sehr viele von diesen Mitarbeitern könnte man dann tatsächlich auch wieder motivieren. Billig wird es wahrscheinlich nicht, aber da wird ja so viel Geld verdient mit einem Kernkraftwerk, dass das auch finanzierbar ist. Und dann hat man also langfristig schon ein Thema, man muss neue Mitarbeiter qualifizieren. um die Schichten dann im Kernkraftwerk zu fahren. Also niemand sagt, dass man innerhalb von einem halben Jahr so ein Kernkraftwerk zurück in den Leistungsbetrieb holen kann. Man hat Vorlauf, Reaktorfahrerausbildung dauert 3 Jahre und man müsste dann halt dann auch zeitgleich anfangen mit der Qualifizierung neuer Mitarbeiter. Und das ist aber auch Teil des Konzeptes, an dem wir jetzt auch arbeiten im Zusammenhang mit US-Investoren. Also wir versuchen das ja, haben dazu uns auch umfangreich Gedanken gemacht und die Qualifizierung von Mitarbeitern dann ist durchaus wichtig. Es kann auch sein, dass man von so einer rein deutschen Kultur weggeht und das dann teilweise auch auf Englisch macht und damit eben auch einen internationalen Arbeitsmarkt ansprechen kann.
Gutes Stichwort international. Frankreich mit seinen mehr als 50 Reaktoren ist heute schon hochgradig auf Russland angewiesen, um diese Meile am Laufen zu halten, trotz Sanktionen. Russland liefert Uran, Konversions- und Anreicherungsdienstleistungen nach Frankreich. Sollte Deutschland eine Renaissance der Atomstromproduktion wagen, säße es dann in einer ähnlichen Zwickmühle?
Nein, und auch Frankreich sitzt nicht in so einer Zwickmühle. Also Frankreich hat wie alle westlichen Länder in den 90er Jahren begonnen, die Rosatom, also den Staatskonzern Russlands, einzubinden in die internationale Wertschöpfungskette. Und das war auch eine sehr kluge Politik, weil man gesagt hat, also diese Leute, die bei Rosatom arbeiten, waren immer die fähigsten Ingenieure des Landes. Es war eine Auszeichnung, für Rosatom arbeiten zu dürfen. Und ich habe in früheren Jahren, so für 10, 15, 20 Jahren, auch immer wieder mal Leute von Rosatom kennengelernt und glauben Sie mir, die sprechen x Fremdsprachen, die sind sehr kultiviert, hochintelligent, haben Humor, sind sehr angenehme Zeitgenossen, wie ich sie erlebt habe. Und dann kam eben der Ukraine-Krieg und dann hat man gesagt, wir müssen das wieder rückabwickeln. Und warum man sie überhaupt integriert hat in die westliche Wertschöpfungsketten, lag halt daran, dass man gesagt hat, diese Leute sollen nicht gezwungen werden, für den Iran und Nordkorea zu arbeiten, sondern lieber wollen wir, dass die für uns arbeiten. Aber diese Verträge, die damals geschlossen worden sind, wurden jetzt auch nicht erneuert. Man ist vertragstreu, man arbeitet diese Verträge noch ab, aber wenn sie ausgelaufen sind, dann sind sie auch weg. Und zu sagen, man hinge an Russlands Brennstoffversorgung, das ist also überhaupt nicht richtig. Wir haben sogar in Deutschland eine Brennelementefertigung. Wir sind also autark in dieser Hinsicht und diese Brennelementefertigung liefert jetzt natürlich nicht mehr für Deutschland, sondern auch für die europäischen Nachbarländer. Dann haben wir noch in Schweden einen Brennstoffproduzenten. Also wir sind in Europa sehr, sehr gut aufgestellt und im Übrigen auch in Deutschland, um ganz ohne Russland die Wertschöpfungsketten heute zu betreiben. Also da gibt es keine Zwickmühle.
Ließen sich in die bestehenden Standorte, die man reaktivieren will, neue Reaktormodelle einfach so einbauen?
Also zunächst geht es ja mal darum, was am schnellsten geht, das ist die Reaktivierung der Kernkraftwerke, die man hat. Die muss man reparieren. Man hat die Baupläne, man hat sehr viel Erfahrung, ganz konkret. Man muss dann eben die rausgeschnittenen Rohrleitungen irgendwie wieder einbauen und dann sorgfältig einschweißen. Das ist der schnellste Weg hin zu einer Angebotsausweitung. Und das ist eben genau das große Thema, das, glaube ich, auch Jens Spahn angesprochen hat. Wenn wir über Kernkraft nachdenken, dann eben, weil es Teil eines strukturierten Kostensenkungsprogramms für Energie wäre. Und das macht man eben mit einer Angebotsausweitung. Und also mit der Rückholung der Kernkraftwerke, Sie haben es ja selber erwähnt, im Radiant Report steht, dass man die ersten Kernkraftwerke nach 3 Jahren schon hätte, also noch in diesem Jahrzehnt. Ein Neubau dauert natürlich tendenziell länger. Ich glaube auch nicht, dass der 15 Jahre dauert, wie das von manchen Beobachtern behauptet wird, weil an den Standorten, die sich jetzt nicht für eine Rückholung eignen, und wir haben 17 nukleare Standorte, ist ja die sämtliche Infrastruktur noch da. Also erstens die Verkehrsinfrastruktur, dann ein sehr dicker Netzanschluss, dann hat man auch die atomrechtliche Genehmigung schon mal gehabt. Also auch da ist ganz viel Infrastruktur juristischer Natur vorhanden. Das muss natürlich erneuert werden, aber wenn man das halt zum zweiten Mal macht, ist es garantiert nicht so schwer, wie wenn man das auf einer grünen Wiese machen würde. Und insofern bin ich sehr davon überzeugt, dass wenn man etablierte Kraftwerke kaufen würde am Markt, dass man dann eben auch nicht länger als 10 Jahre brauchte, um die ans Netz zu bringen.
Der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU im Bundestag, Jens Spahn, hat eine Debatte angestoßen, stillgelegte Atomkraftwerke in Deutschland zu reaktivieren. Über das Für und Wider sprachen wir mit Björn Peters, er ist Berater in der Energiewirtschaft. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Peters.
Dankeschön.
Sie hören Kontrafunk aktuell. In der Graffiti-Kunst gibt es den Slogan »Schön trinken ist fahrlässig, schön reden Vorsatz«. Der deutsche Staat hat inzwischen eine regelrechte Meisterschaft darin entwickelt, den verschwurbelten Habeck-Sprech zu perfektionieren, getreu dem Motto »Wir sind gar nicht Letzter, hinter uns ist nun niemand mehr«. Markus Fahlefeld kommentiert.
Was steht nicht alles zur Debatte gerade? Der deutsche Staat ist trotz Billionen Schulden, die wir Sondervermögen zu nennen haben, pleite. Die Krankenkassen sind nicht finanzierbar, auch dank der Millionen, die wir ins Land gelassen haben, die nie eingezahlt haben, die deutsche Gesundheitsversorgung aber nur zu gerne in Anspruch nehmen. Das sogenannte Bürgergeld reißt extreme Lücken in den Sozialhaushalt, auch weil es an Millionen von Nichtbürgern gezahlt wird. Und für die berühmten sicheren Renten der Deutschen ist nur sicher, dass sie schrumpfen werden, während wir immer länger zu arbeiten haben. Gleichzeitig bricht die Wirtschaft ein und uns soll weisgemacht werden, dass wir zu wenig arbeiten und zu oft krank spielen. Für die deutschen Beamten gilt das alles nicht. Sie sind unkündbar, sind von den Krankenkassen befreit und können sich privat versichern und ihre Pensionen werden aus Steuergeldern bezahlt. Während die Wirtschaft ächzt, wächst der öffentliche Dienst stetig an. 5,6 Millionen Menschen sind im öffentlichen Dienst beschäftigt, davon ca. 1,8 Millionen als Beamte und Richter. Würde man die vom Staat bezahlten Hate Aids und Korrektivs noch dazu zählen, wäre die Zahl sogar erheblich höher. Das ist selbst für deutsche Verhältnisse ein Rekord, auf den man nur bedingt stolz sein sollte. Letztes Jahr hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die deutschen Beamten zu wenig Geld verdienen würden und mahnte eine amtsangemessene Alimentation und verfassungsgemäße Mindestbesoldung an. Fast schien es so, dass deutsche Beamte unterhalb der Armutsgrenze vor sich hin vegetierten, was ein sozialstaatlich mehr als großzügiges Bundesverfassungsgericht natürlich nicht zulassen darf. Das Innenministerium unter Alexander Dobrindt muss jetzt also die Beamtenbesoldung neu fassen und ein erster Referentenentwurf liegt vor. Man könnte ihn schlicht zusammenfassen mit den Worten: Ui, das wird wieder teuer. Zwischen 3 und 5 Milliarden Euro, sagt man. Das Innenministerium hat nur einen klitzekleinen Hebel an der Hand. Ob es ihn anwendet, ist noch lange nicht ausgemacht. Dieser Hebel nennt sich Abkehr vom tradierten Alleinverdienermodell. Das Alleinverdienermodell ist die Grundlage dafür, warum ein deutscher Beamter jetzt noch mehr Geld zu verdienen habe. Ein Modell übrigens, das für die freie Wirtschaft schon lange nicht mehr gilt. Der frühere Verdienerentwurf, dass, wer hart arbeitet, auch Partner und Kinder mitversorgen, dazu noch ein Eigenheim anzahlen, ein Auto kaufen und sich Urlaub leisten können müsse, dieses Modell ist ja außer in den höheren Etagen völlig weggebrochen. Man braucht gar keine Statistik bemühen, sondern muss sich nur die Aussagen der jetzigen Bundesregierung auf der Zunge zergehen lassen, um zu erkennen, dass dieses Alleinverdienermodell von der Politik schon seit Jahrzehnten zerstört wird. Die rasant steigenden Steuer- und Sozialversicherungsabgaben haben dazu geführt, dass vom Brutto immer weniger Netto übrig bleibt. Und jetzt soll nicht nur die beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenkasse für Ehepartner aufgehoben werden, auch soll es dem Ehegattensplitting an den Kragen gehen. Und warum? Weil, um diesen eigentümlichen Sozi-Sprech zu bemühen, die Erwerbstätigkeit von Frauen gefördert und Anreize für klassische Rollenmodelle beseitigt werden sollen. Wohlgemerkt, das gilt nur für Dienstleister und in der Wertschöpfung Tätige. Beamte sind explizit davon ausgenommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen dieses Privileg genommen wird, ist denkbar gering. Es sei vor allem verfassungswidrig, argumentieren Staatsrechtler. Und damit verschärft sich dann eine weitere Ungerechtigkeit, wie sie für neofeudal-moderne Demokratien wie Deutschland typisch ist. Der Staat und seine Bediensteten werden fett und fetter, während die Arbeiter, Angestellten und die Selbstständigen wie Milchkühe gemolken werden. Es ist dies der Vorbote für eine Staatswirtschaft, die, wenn man dem großen Ökonomen Friedrich August von Hayek folgt, erst als Kriegswirtschaft ganz zu sich selbst gekommen ist. Denn in der Kriegswirtschaft entscheidet der Staat alles und kann an diesen lästigen Bürgerbedürfnissen vorbeiproduzieren. Wie weit wir auf diesem Weg in Deutschland bereits vorangeschritten sind, macht auch eine Umfrage des Haftpflichtverbandes der deutschen Industrie bei Berufseinsteigern deutlich. Das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wollten sich 2025 mehr Berufseinsteiger im öffentlichen Dienst bewerben als in der freien Wirtschaft. Und das ist dann leider die Wahrheit. Niedergehende Gesellschaften häufen Beamte an wie Sterbende ihre Heilmittel.
Markus Fahlefeld kommentierte: Das war Kontrafunk aktuell vom 20. April 2026. Jedenfalls beinahe. Wie immer bleibt noch etwas Zeit für einen Hinweis auf unsere anderen Programmangebote im Kontrafunk. Um 10, 15 und 21 Uhr laden wir Sie heute wieder zur Schweizer Stunde ein, in der unter anderem der Kommunikationswissenschaftler Stefan Russmuhl konstatiert, dass für ihn ein Sparwille im Bereich Kommunikation der Bundesverwaltung nicht zu erkennen sei, sie über 100 Millionen Franken pro Jahr ausgebe und diese Informationsdominanz eine Gefahr für die Demokratie darstelle. Um 10, 15 und 21 Uhr also Schweizer Stunde im Kontrafunk. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, unser elektronischer Briefkasten hat die Adresse info@kontrafunk.radio. Wenn Sie uns finanziell unterstützen wollen, dann finden Sie auf der Internetstartseite www.kontrafunk.radio oben rechts den Button Unterstützen und dort alle relevanten Informationen. Schon jetzt dankt Ihnen das gesamte Kontrafunk-Team für Ihre Spende. Mir bleibt wie immer nur noch Danke für Ihr Interesse und Ihre Loyalität zu sagen und in der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, uns allen ein herzliches Auf Wiederhören zu wünschen. Ihr Andreas Peter.